Ja, wir durften schon einiges hören. Eine kurze Predigt gibt es auch noch. Wir haben gerade gesungen von Gott, wie groß und mächtig Herr, ehrfurchtseinflößend er auch ist. Ich liebe dieses Lied, was Lutzi, das richtig gut übersetzt, Herrscher der Herrscharen, Lord of Hosts. Und wir haben ja auch schon gehört, unter anderem von Gott, von seinen Eigenschaften. Und ich glaube, wenn uns das bewusst ist, wie Gott ist, ja, wie groß und heilig und überwältigend er ist, wie mächtig er ist, allmächtig haben wir gehört, allwissend. Das sind alles so Worte, in denen so viel drin steckt, die wir ein bisschen erklärt bekommen haben. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn wir Gott sehen, wie er ist, in dieser ganzen Heiligkeit, eigentlich in seiner Unerreichbarkeit, in seiner Größe, er als Schöpfer, wir als Geschöpfer, er als Schöpfer des Universums, dann gibt es eigentlich nur ja, eine richtige Reaktion, und das ist Ehrfurcht, diese Ehrfurcht vor Gott. Und es liegt mir gerade am Herzen einfach, steht nochmal auf und wir beten nochmal gemeinsam zu Gott. Vater, es ist gut, von dir zu hören, zu sehen, wie du auch junge Leute berührst und zu dir ziehst, sie formst, Herr. Und es ist einfach gut, Gott, vor dich kommen zu dürfen. Du bist groß und mächtig und wir loben und preisen dich mit den Liedern. Wir wollen auf dich hören, was du uns zu sagen hast. Sprich du in unsere Herzen, Gott. Danke, dass wir hier vor dir stehen dürfen und wissen dürfen, dass du uns liebst, Jesus, unser Gott. Wir preisen dich dafür. Amen. Ja, die eigentliche, einzig richtige Reaktion auf Gottes Wesen, wie gesagt, ist eigentlich Ehrfurcht. Und die Bibel sagt sogar, geht so weit, wir haben es auch im Ansatz gehört, dass wir als Menschen eigentlich gar nicht vor Gott kommen können, sondern dass jeder Mensch, der Gott sehen würde, sofort sterben müsste. Und sofort sterben würde, weil er heilig ist und wir sind es nicht in all unserem Wesen, in unserer Kleinheit und auch vor allen Dingen in unserer Sünde. Und doch ist es ja so, dass Menschen überall auf der Welt diesen Gott versuchen, irgendwie diesem Gott nahe zu kommen, irgendwie mit ihm in Verbindung zu kommen oder zumindest ihn irgendwie freundlich zu stimmen, ja, ihm irgendwie Opfer zu machen oder zu pilgern oder Dinge zu leisten, dass Gott irgendwann vielleicht am Ende des Lebens es gut mit uns meint. Und überall versuchen das Menschen. Und ja, wir haben es gehört, vielleicht weil Ewigkeit in unser Herz gelegt ist, vielleicht weil diese Sehnsucht nach Gott in unserem Herzen ist, glaube ich ganz fest. Aber die Bibel sagt auch ganz eindeutig, all unsere Versuche, alles, was wir menschlich versuchen würden, um Gott irgendwie nahe zu kommen, sind zum Scheitern verurteilt. Es funktioniert nicht. Menschlich ist es nicht möglich. Und die Lösung, die Gott in seiner Liebe uns präsentiert, das ist gar nicht etwas anderes jetzt, was wir tun sollen, irgendeine Anleitung, wie wir unser Leben vielleicht zu leben haben, damit Gott dann am Ende doch einen Haken unter unser Leben setzt oder irgendeine Weisheit, irgendeinen Zauberspruch oder so, sondern die Lösung ist vielmehr eine Person. Ja, es ist Jesus. Das ist gar nicht so sehr etwas, ein Spruch oder so, den wir glauben, gar nicht so ein Wissen, was wir im biblischen Unterricht lernen, sondern es ist in erster Linie eine Person, Jesus Christus. Jesus, der selber das ganz klar sagt, dass das sein Ziel, seine Mission war, diesen Weg zu Gott, diesen Weg zum Vater frei zu machen. Johannes 14, Vers 6, ein Vers, den hoffentlich nicht nur die aus dem biblischen Unterricht auswendig kennen, sondern ganz viele hier im Raum. Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da steht es, stimmt? Ich habe gerade jemanden zeigen sehen, ja? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich oder denn durch mich. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das sagt er, das ist sein Anspruch. Er ist die Person, er ist Mensch, Mensch gewordener Gott, der gekommen ist, um diesen Weg zum Vater frei zu machen. Und das ist die Botschaft, warum wir hier sind, warum wir uns Christen nennen, weil wir an diesen Christus glauben und glauben, dass in ihm allein das Leben Sinn macht und in ihm allein es einen Weg überhaupt zu Gott gibt. Das ist die gute Botschaft, dass Gott mein Leben sieht, dein Leben sieht, mit all den Fehlern, der Bosheit, ja eigentlich sogar einer Feindschaft gegen Gott, wo wir selber Herr sein wollen. Und er sieht das und er liebt uns trotzdem. Er liebt uns nicht, weil wir so toll sind, sondern er liebt uns trotzdem, weil wir obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben. Und Gott hindert das nicht, uns zu lieben, und er sendet seinen Sohn, um uns eine Chance zu geben. Ich möchte noch zwei Verse lesen. Den ersten kennen sicherlich auch ganz, ganz viele auswendig, aber möchte ihn dir auch irgendwo persönlich zusprechen. Und vielleicht ist es für dich eine ganz neue Wahrheit, die Gott zu dir spricht. Johannes 3, 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, und du könntest deinen Namen einsetzen, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Hier gibt Gott ganz klar das Ziel vor, warum er Jesus gesandt hat, warum er ihn gesandt hat. Nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Nicht um dich zu richten, sondern um dich zu retten. Ja, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, und er wird mich anschauen, dich anschauen, und er wird Gericht sprechen über die Welt. Noch ist dieser Zeitpunkt nicht gekommen. Ja, noch nicht. Noch ist die Zeit, in der Gott zu dir spricht und sagt, hey, hier ist Jesus, glaub an ihn und du wirst gerettet werden. Wie stehst du gerade vor Gott da? Weiß ich, wie würdest du dein Verhältnis zu Gott beschreiben? Wie würdest du dich nennen? Jesus oder Gottes Wort sagt, jeder, der an ihn glaubt, darf sich Kind Gottes nennen. Kannst du sagen, ich bin Gottes Kind? Oder weißt du das vielleicht gar nicht so recht? Was ist deine Identität vor Gott? Gott hat seinen Sohn gegeben, damit du selber Kind sein darfst, damit er dich adoptieren kann in seine Familie. Und ich hab das erlebt, ja, und ich glaube, wie viele, viele hier im Raum, dass es wirklich möglich ist, Kind Gottes zu werden, dass es möglich ist, frei zu werden von all dem Bösen, all dem Schlechten, all der Sünde, die unser Leben belastet, dass Gott Freiheit schenkt in unserem Gewissen, aber auch in unserem Leben, dass Gott Angst nimmt, dass Gott Sorgen nimmt, dass er frei machen möchte. Dafür ist Jesus gekommen. Gekommen, um dir Hoffnung zu geben, um dir ein Leben zu geben, was Sinn macht. Wir haben schon so ein bisschen gehört, welchen Sinn Gott auch unserem Leben geben möchte. Gott ist gekommen, ist Mensch geworden, um dir Hoffnung zu geben. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du heute schon ganz viel gehört, vielleicht kommst du selten oder nie oder immer in die Gemeinde. Und doch kannst du das noch nicht sicher sagen, dass du Kind Gottes bist und dass du wirklich eine Hoffnung in deinem Leben hast, wirklich weißt, warum Gott dich geschaffen hat und was der Sinn überhaupt deines Lebens ist. Gott möchte dir Sinn geben. Und ich frage dich, ja, wer bist du vor Gott? Bist du Skeptiker, Feind Gottes, wie es in der Bibel heißt, wie eigentlich alle, die nicht zu Jesus gehören, Feinde Gottes sind? Bist du vielleicht ein Zweifler? Oder hältst du ganz bewusst selber so die Herrschaft über dein Leben fest? Möchtest dein eigener Herr, deine eigene Herrin sein? Oder bist du ein Kind Gottes, was ihm vertraut? Es gibt ganz viele Begriffe, auch in der Bibel, die so unser Verhältnis zu Gott, unser Verhältnis auch zu Jesus beschreiben, auch als Christen. Ihr wart jetzt anderthalb Jahre, wart ihr Schüler. Wir haben sehr gut gehört von Ben, was ein Schüler, was ein Jünger ist. Ja, dass wir als Christen Nachfolger, Jünger von Jesus sind. Ihr wart jetzt irgendwie anderthalb Jahre Schüler. Als Christen sind wir irgendwie alle Schüler, die Jesus auch als ihren Lehrer haben, die von Jesus lernen. Jesus selber hatte ja Schüler, Jünger, die mit ihm 3 Jahre unterwegs waren und für die Jesus einfach Autoritätsperson war, Lehrer war, von dem sie ganz viel gelernt haben, von dem sie sich abgeschaut haben, wie er gebetet hat, wie er gelebt hat, die ihm nachgeeifert haben, von dem sie sehr viele kluge Sachen gehört haben, die sie zum Teil gar nicht verstanden haben oder zu einem großen Teil vielleicht, ja, von dem sie auf Missionen geschickt wurden, sich ausprobieren durften, Fehler gemacht haben, von Jesus wieder aufgerichtet worden. Sie waren Schüler in erster Linie. Und dann sind diese 3 Jahre so langsam vorbei. Und wir sind in einer Situation, wo sie das letzte Abendmahl gefeiert haben, haben wir heute auch schon von gehört, wo Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, wo er Petrus gesagt hat, ein Jünger, der sehr, sehr voller Eifer war für seinen Herrn, für Jesus, dass er ihn verraten wird, dass er sterben wird, hat Jesus gesagt. Judas ist schon rausgegangen und Jesus weiß, er geht, um ihn zu verraten. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern noch einiges mit auf den Weg. Er erklärt ihnen noch vieles über Gott, darüber, wer er ist, unter anderem Johannes 14, Vers 6, was wir schon gehört haben. Und dann redet Jesus unter anderem auch Folgendes, was wir in Johannes 15 lesen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich habe mich gefragt, wie haben das die Jünger verstanden, wenn Jesus ihnen sagt, ihr sollt einander lieben und größere Liebe gibt es nicht, als dass man für seine Freunde stirbt. Ja, vielleicht erstmal, oh, krass, so dolle sollen wir einander lieben, sollen wir jetzt füreinander bereit sein zu sterben. Und für viele der Jünger, ja, für alle, die dort saßen, außer Johannes, hieß es auch genau das, füreinander, für die Gemeinde, für Jesus zu sterben. Und im Nachhinein haben aber die Jünger auch verstanden, dass Jesus hier in erster Linie über sich selber sprach. Ja, Johannes schreibt später in seinem Brief, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so redet Jesus hier auch von sich selbst, wenn er sagt, größere Liebe hat niemand für seine Freunde, als wenn er sein Leben für sie gibt. Ja, wenn du dein Leben für deine Freunde gibst. Wenn ich das höre und darüber nachdenke, dass Menschen für andere Menschen sterben oder sogar auch für Jesus, für Gott sterben, da muss ich sagen, kam bei mir immer wieder so ein eigentlich sehr menschlicher Gedanke. Ich erinnere mich, wo wir mit der Bibelschule auf Kirchengeschichtsreisen in Rom waren und von vielen Märtyrern gehört haben. Und man stellt sich dann ja unweigerlich so die Frage als Christ, so, ja, wäre ich bereit, selber auch zu sterben? Wäre ich bereit, auch für Gott zu sterben? Und manchmal habe ich aber auch den Gedanken mir gefunden, ganz ehrlich, eigentlich wäre es ja manchmal viel leichter, einfach zu sterben. So anstatt ein Leben zu leben, was jetzt ganz schwer ist, irgendwie mit Herausforderungen und Gott verlangt so viel von mir, einfach zu sterben. Und alles ist vorbei und ich bin bei Jesus. Und dann bin ich mal über, ich glaube, es war in einem Buch, ich habe es leider nicht mehr gefunden, die Quelle, gestolpert über ein Bild, was, glaube ich, auf einer alten Münze zu finden ist, von zwei Rindern, zwei männlichen Rindern, einmal einem Stier, der auf einem Altar geschlachtet wurde. Ja, ein Stier, der geschlachtet wird auf dem Altar. Und wir denken vielleicht an das, was wir aus dem Alten Testament kennen, wo ein Stier geopfert werden musste für die Sünden, für die Schuld vom Volk. Ja, ein Stier, der stirbt für andere. Und dann ist ebenso ein männliches Rind, aber kein Stier, sondern ein Ochse zu sehen, der auf dem Feld seinen Pflug zieht, sein Leben lang pflügt dieses Feld und arbeitet und letztendlich auch sein Leben gibt für das Wohl von anderen. Und das sind so zwei Arten, wie wir unser Leben geben können. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, was jetzt schwieriger oder ehrenhafter oder ist. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auch Jesus beides gemacht hat. Ja, wir denken an Jesus daran, dass er am Kreuz gestorben ist, geschlachtet wurde für uns, für unsere Schuld, als Lamm, ja, heißt es in der Bibel, wo er deine Strafe getragen hat. Und genauso ist aber, Jesus hat sein Leben gelebt, auch schon als Hingabe für uns. Ja, Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, du jetzt mal 30 Jahre Party machen, bisschen zeigen, ich bin Gottes Sohn und alle Welt hat mich lieb und so. Sondern Jesus ist gekommen und hat sein ganzes Leben gelebt für andere, als Dienst. Ja, für uns, aber auch damals für die Menschen, hat sie geheilt, hat den Trost zugesprochen, ist kaum zur Ruhe gekommen, hatte selber immer wieder schwache Momente, weil er auch nur ein Mensch war. Sagt selber, dass er alles, was er getan hat, einfach aus Liebe und aus Gehorsam seinem Vater gegenüber getan hat. Also Jesus hat das in zweierlei Weise gelebt, wenn er sagt, niemand hat größere Liebe, als sein Leben zu geben für seine Freunde. Jesus hat überhaupt gelebt und ist gestorben für uns, für seine Freunde. Weil dann macht er nämlich folgendes Angebot. Ja, Jesus sagt selber, in Johannes 15, wie gesagt, 13 lese ich nochmal, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann macht er uns ein Freundschaftsangebot. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Huch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich gebiete. Erstmal ist es ja krass, da ist irgendwie Jesus, Gottes Sohn, der erhaben ist über allem und sagt, ihr seid meine Freunde. Zu den Jüngern, die wahrscheinlich alle noch auch ziemlich pubertär jung waren, wahrscheinlich war Petrus so als einziger erwachsen, die 3 Jahre ihm nachgefolgt sind als seine Schüler. Und dann sagt der Lehrer, der große Meister, ihr seid meine Freunde. Weiß ich so, ich bin gerade in der Ausbildung zum Lehrer, ich bin eigentlich nicht dazu geneigt, meinen Schülern später mal so ein Freundschaftsangebot zu machen, weil es irgendwie so, ich bin Lehrer, du bist Schüler und irgendwie muss es auch so bleiben. Aber Jesus macht seinen Schülern, sagt, ihr seid meine Freunde. Und zugleich ist es vielleicht so ein bisschen für uns Menschen ein fragwürdiges Angebot. Also für mich wäre es sehr fragwürdig, wenn ein anderer Mensch auf mich zukommt und sagt, hey, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Ich denke so, ja, habe ich ein anderes Verständnis von Freundschaft. Aber da zeigt sich halt, dass auch wenn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, bleibt er doch Gott. Jesus ist ja Gott. Und doch sagt er, ihr seid meine Freunde. Und doch stimmt es ja auch, dass wir weiter seine Diener irgendwie sind und das tun und tun wollen, was er sagt. Der Jesus hat durchaus den Anspruch, Herr über unser Leben zu sein, auf jeden Fall. Also irgendwie ist es eine ganz besondere Art von Freundschaft. Warum sagt Jesus denn, ihr seid meine Freunde? Er erklärt das dann. Er sagt, ich nenne euch von nun an nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich euch oder was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Euch aber nenne ich Freunde, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan, euch offenbart habe. Also ja, irgendwie sind wir noch unter Jesus geordnet, offensichtlich. Er ist Gott, wir sind Geschöpf. Und doch sagt er, ihr seid meine Freunde. Und der Grund, den er nennt, ist, weil, ja, man kann sagen, zwischen Freunden ist eine viel größere Gemeinsamkeit als einfach zwischen einem Herr und seinem Sklaven. Und die Gemeinsamkeit, die Jesus hier nennt, ist, dass er alles, was der Vater ihm gesagt hat, hat er seinen Jüngern kundgetan. Also dieses gemeinsame Wissen. Vielleicht ist es ähnlich wie, also ein Sklave ist jemand, wenn du einen Herrn hast und dein Herr sagt dir, geh raus auf den Acker und buddel ein Loch. Ja, 5 Meter tief, 5 Meter breit, im Quadrat, buddel ein Loch. Und wenn du fragst, warum soll ich das tun, braucht dein Herr dir überhaupt nicht zu sagen, warum du das tun sollst. Er sagt dir, buddel das Loch, ja, was geht es dich an, ich bin dein König, mach. Und vielleicht ist es ein bisschen so zu verstehen mit Jesus, dass er unser Freund ist, weil er uns sagt, warum wir das tun sollen. Es ist was anderes, wenn dir jemand sagt, der auch über dir steht, hey, ich möchte einen Pool bauen für mich, meine Familie, euch Diener, in dem wir alle zusammen feiern können und jetzt brauche ich Arbeiter, die diesen Pool bauen. Und jetzt geht raus und baut dieses Becken, ja, 5 Meter mal 5 Meter, dass wir alle darin zusammen feiern können. Und ich finde, das ist irgendwie ein schönes Bild für unsere Beziehung zu Jesus oder wie er sie für uns öffnet. Dass er sagt, ihr seid meine Freunde, weil ich euch nicht mehr in Unwissenheit lasse, weil ich euch offenbart habe, was der Plan hinter dem Ganzen ist, was Gott vorhat. Ja, dass es ein guter Plan ist, wo ihr auch sagen könnt, ja, dafür lohnt es sich zu dienen, dafür lohnt es sich zu kämpfen und auch zu leiden, Jesus, wie du selber dafür leidest. Jesus hat seinen Jüngern ganz viel offenbart, aber Jesus hat uns auch durch den Geist, durch seine Jünger ganz viel überliefert, ja, was Gottes Plan ist, was der Sinn hinter dem Ganzen ist. Dass du nicht einfach nur blind gehorsam bist, blind irgendwelche Sachen auswendig lernst, wie im schlimmsten Fach in der Schule und sagst, ja, du bist Gott, ich mach das halt irgendwie, so aus reinem Gehorsam, sondern weil es eine Bedeutung hat, weil es einen Sinn hat. Ja, und das ist eine riesige Frage, sie wurde vorhin schon eröffnet in dem einen Vortrag, so, ja, was ist denn der Sinn des Ganzen, was ist der Sinn unseres Lebens? Ja, Gemeinschaft mit Gott, ja, irgendwie auch einander dienen, Gott dienen. Ich meine, man könnte darüber eine riesige Predigt halten, ja, aber dass wir schon sehen, am Ende verfolgt Gott ein Ziel. Am Ende werden vor seinem Thron Menschen versammelt sein aus allen Völkern, denen seine Gnade zuteil geworden ist. Ja, Gott möchte deinem Leben Sinn schenken, er möchte dir Gnade geben, dass du dich daran freust, wie sehr Gott dich liebt, und Gott möchte dich gebrauchen, dass es mehr und mehr Menschen erkennen. Und eines Tages aus allen Nationen werden Leute vor seinem Thron stehen, die ihm Ehre geben. Ja, auch das ist Teil von diesem großen Ziel. Alles zu Gottes Ehre, alles um ihn zu verherrlichen, zu seiner Herrlichkeit. Und das ist irgendwie ein, vielleicht denkst du auch, ja, ich bin jetzt Christ und irgendwie bin ich Freund Jesu, aber in der Praxis ist es dann doch im Alltag nicht immer so, dass ich alles verstehe, warum Gott Dinge tut. Ja, auf gar keinen Fall. Aber doch dürfen wir wissen, welches Ziel Gott verfolgt. Und dass wir vielleicht wissen, hey, auch wo Gott mir Aufträge gibt, Sünde aus meinem Leben räumen will, mir vielleicht auch Prüfungen gibt, die schwer sind, durch Leid zu gehen. Alles dient am Ende dazu, irgendwie Gott zu verherrlichen und uns mehr und mehr so zu in sein Ebenbild zu verwandeln, wie es ihm auch Ehre gibt. Ich möchte dir mitgeben, egal wo du gerade stehst, ja, wenn du vielleicht auf der Suche eigentlich nach Gott bist und noch so eine Sehnsucht hast nach Hoffen, nach Sinn, dann findest du die nur bei Jesus. Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was du suchst, ob du es schon weißt oder nicht, es ist Jesus, davon bin ich überzeugt. Und ich möchte allen unter uns, ja, die auch sagen, hey, ich gehöre zu Jesus, ich bin Nachfolger, ich bin Jünger von Jesus, sagen, ja, wir sind Schüler von Jesus und auf jeden Fall möchte ich jeden Tag neu von Jesus lernen, aber wir dürfen auch Freund sein von Jesus. Ja, ich bin Gottes Freund und euch möchte ich das besonders mitgeben. Ihr habt das kennengelernt, ihr lernt von Gott und ich glaube, manches Lernen ist auch dröge. So ja, wenn ich Bibelverse heute auswendig lerne, macht das mir auch nicht immer Spaß. Aber am Ende ist entscheidend, dass Jesus nicht nur unser Lehrer ist, sondern unser Freund. Und dass wir sein Ziel kennen, dass er uns liebt und dass er die ganze Welt liebt. Und ich glaube, Jesus ist ein Freund und ein Herr, für den lohnt es sich zu leben. Ja, in seiner Freude und in seiner Freundschaft mit ihm auch an unserer Seite. Amen. Amen.